Ich sage hallo und herzlich willkommen zu einem WM-Zwischenfazit hier im Swimcast nach dem dritten Tag der Wettbewerbe. Und ich habe das Ganze nicht alleine gemacht oder mache das Ganze hier nicht alleine, sondern mir virtuell dieses Mal gegenüber sitzt wieder Merle. Und ich sage hallo Merle nach Berlin.
Hallo André, nach Hamburg nehme ich an.
Das ist vollkommen richtig. Ich sitze in Hamburg und bin ehrlich gesagt, ich zitter noch ein bisschen, wenn ich das mal hier so zusammenfassen darf. Denn dieser dritte Wettkampftag hat uns alle, glaube ich, extrem überrascht. Wir haben eine neue Weltmeisterin gerade und damit falle ich mit der Tür direkt ins Haus. Anna Elend hat als erste das 100 Meter Brustrennen beendet. Wie hast du das denn erlebt?
Gänsehaut pur, würde ich sagen. Also wir haben ja ein bisschen warten müssen. Der Wettkampftag war lang und es war das allerletzte Rennen des Tages. Und auch bis auf den letzten Metern stand ja gar nicht fest, welche Medaille es wird, ob es eine Medaille wird. Und seitdem ist, glaube ich, die Euphorie bei ganz schön Deutschland groß und da zähle ich mich dazu.
Es war wirklich spannend. Wir haben hier zu dritt geschaut und haben wirklich jubiliert. Und es waren die 100 Meter Brust, auf die wir uns ja im Vorfeld schon so extrem gefreut hatten, die wirklich hielten, was wir uns alles erträumt und ausgemalt haben. Also es gab Favoritenstürze, es gab, ich möchte Anna jetzt nicht als Außenseiterin bezeichnen, aber ich habe mich ja durchaus sogar schwer getan, sie bis ins Finale durchzutippen. Und jetzt ist es die Medaille geworden, die du auch vorhergesagt hast. Hast du eine Erklärung dafür?
Ich fand es total spannend. Also sie hatte jetzt wirklich auch zwei sehr, sehr schwierige Jahre für sich. Sie stand ja 2022 schon auf dem WM-Podest und hat es jetzt quasi 3 Jahre später wiederholt beziehungsweise noch verbessert. Und sie hat das ganze Jahr eigentlich eine gute Leistung nach der anderen gezeigt, ist immer wieder dicht an den deutschen Rekord rangeschwommen, regelmäßig eine 1:05, dann im Vorlauf direkt unter die Top 3 geschwommen, im Halbfinale uns ein bisschen zittern lassen und im Finale dann von der Außenbahn ihre zumindest nicht favorisierte Person oder Rolle genutzt und sich ganz nach vorne geschwommen.
Ja, sie sagt ja hinterher auch im Interview am Beckenrand, if you have a lane, you got a chance. Mhm. Und das hat sie genutzt von der Außenbahn, von Bahn 1. Es war wirklich vogelwildes Rennen. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl schon auf der ersten Bahn tatsächlich, weil ich fand, dass sie viel besser durch die ganze Startphase, durch die ersten 30 Meter gekommen ist, als in den Vorläufen und den Halbfinals.
Absolut.
Und sie sagte selber, dass sie eher Richtung 200 trainiert hat und ja auch schon beim WM-Vizetitel 2022 auf der zweiten Bahn so dominant aufgetreten ist, dass wenn sie hier jetzt als Dritte wendet und die Chinesin hat dann ordentlich zu kämpfen gehabt auf der Rückbahn, echt ihre Stärken ausspielen konnte, dort am wenigsten Geschwindigkeitsverlust gezeigt hat. Und das macht es natürlich extrem spannend, hier von zu Hause zuzugucken, wenn sich jemand von hinten ranpirscht mit deutschem Rekord 1:05:19 auf den Goldrang schwimmt. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, dem ich den Titel so sehr gegönnt, diesen Erfolg generell. Also selbst wenn es nicht der Titel gewesen wäre, selbst wenn es Platz 6 mit deutschem Rekord in einem super starken Feld, hätte ich mich trotzdem gefreut, einfach dieses Finale auch für sie zu erreichen. Und du hast schon gesagt, sie hat uns wirklich zittern lassen. Als Fünfte aus ihrem Halbfinale raus und dann war das zweite Absolut. Halbfinale überraschenderweise deutlich langsamer als das erste. Mhm. Und dann reichte das auf Platz 7 und damit für sie von Bahn 1 auf Platz 1. Ich bin immer noch ein bisschen zitterig und aufgelöst, ganz ehrlich. Und es fällt mir schwer, das irgendwie nüchtern zu betrachten.
Mhm. Ja, das muss es ja auch gar nicht. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Ausnahmeerfolg und ich glaube, da dürfen die Emotionen auch mal bei allen sehr, sehr hoch sein. Und ich glaube, man hat das Anna auch nach dem Rennen angemerkt, dass sie das selber noch gar nicht so richtig, glaube ich, begreifen kann, aber trotzdem irgendwie diese Freude schon nach außen strahlen konnte. Und ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr souveränes Rennen war von vorne weg. Wie gesagt, als Zweite gewendet, eigentlich nie aus den Top 3 dann noch rausgeflogen und die letzten Meter eben wirklich einfach durchgebissen, ohne dass sie viel von der Konkurrenz sehen konnte, hatte sie erwähnt und einfach ihr Ding gemacht und das hat sich ausgezahlt.
Ja. Extrem stark auch. Ich fand sie technisch auf einem fantastischen Niveau mit Abstand am stärksten im ganzen Feld. Also auch Kate Douglas hat mir dort nicht so gut gefallen, die aber auch eher Richtung 200 Meter tendiert, aber möchte jetzt keinen Druck aufbauen, weil ich sowas vermessen finde, weil ich überhaupt nicht, also 0,0 nachfühlen kann, was jetzt emotional nach so einem 100-Meter-Titel eigentlich abgeht im Kopf. ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und dann zu sagen, ja, Richtung 200, das könnte auch was richtig Großes werden, das geht von ganz vorne los mit völlig anderen Vorzeichen. Also, aber so stilistisch sieht das alles hervorragend aus.
Ja, ich denke, dass es jetzt in den nächsten beiden Rennen vor allem darum geht, ihre Bestzeiten anzugreifen, auch jeweils deutsche Rekorde. Ich glaube, mit der Medaille hat sie sich den Sieg, den großen Traum erfüllt. Ich glaube, dass da Druck rauskommt, was natürlich auch immer einen gewissen Push geben kann. Aber ich glaube, alles, was jetzt kommt, ist irgendwie noch icing on the top. Und die WM ist so oder so für Anna ein großer Erfolg.
Ja, das auf jeden Fall. Alles andere, nach einem Titel ist alles ein Erfolg. Also völlig, völlig zu Recht. Weißt du, kommen als nächstes die 200 oder die 50? Weißt du das?
Da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht und ich glaube, es müssten die 50 Brust sein. Aber ich versuche nochmal nachzugucken.
Guck gerne nochmal kurz nach. Ihre Zeit auch überragend, 1:05:19, also es ist wirklich eine absolute Knallerzeit. Mhm. Was ich auffallend finde, ist, dass sie damit eine der ganz wenigen ist. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, international, aber vom deutschen Team bisher auf jeden Fall, die im Finale noch mal schneller geworden sind, die dort wirklich eine absolute Top-Leistung abgerufen haben. Und da kommen wir natürlich noch auf Lukas' Weltmeistertitel auch zu sprechen, der reichlich Gesprächsbedarf oder Gesprächsstoff geliefert hat. Aber sich hier eine Sekunde verbessert im Vergleich zum Halbfinale, das ist ein immenser Sprung. Und zeigt aber auch diese Lockerheit. Ich habe ein bisschen gezuckt gestern, glaube ich, als sie sagte, naja, ich wollte auf jeden Fall ins Finale schwimmen, um mein Finale zu erreichen. Und jetzt habe ich erstmal mein Ziel erreicht. Da habe ich so ein bisschen gezuckt, weil das gerne dazu führen kann, dass so der Druck abfällt und der Fokus nicht mehr da ist im Finale, weil das Ziel, das Gesetzte schon erreicht ist. Und bei ihr offensichtlich nicht, wie eigentlich die ganze Saison schon gezeigt hat, dass die Lockerheit ihre größte Trumpfkarte ist.
Ja, absolut. Erstmal zur Vollständigkeit. Es geht mit den 200 Brust weiter. Ich habe mich geirrt, aber der Vorteil für Anna und für alle anderen Brustschwimmerinnen auch ist, dass ein Tag dazwischen liegt. Also morgen stehen keine Starts an. Anders als bei den Jungs, die ja jetzt dann auf das 100-Meter-Finale direkt die 50 Meter hatten am nächsten Tag. Aber ja, ich denke, Lockerheit ist ja auf jeden Fall der Schlüssel gewesen. Und das kann eben positiv ausfallen, wie auch negativ ausfallen. Ich glaube, das hatte Anna auch im Interview danach noch gesagt, dass sie es eher genossen hat, nicht auf der Mittelbahn zu sein und eben nicht diesen ganz aktiven Druck gespürt hat. Ich meine, den macht man sich wahrscheinlich selber, wenn man unter den Top 3 in der Weltrangliste liegend die ganze Saison Top-Zeiten abliefert. Und ich glaube, dann hat man innerlich schon sehr damit zu kämpfen. Ich glaube, wenn man dann zumindest von außen nicht die ganze Kameraaufmerksamkeit auf sich spürt, sondern über andere Menschen in der Mitte des Pools geredet wird, kann das ein Vorteil sein. Und für Anna scheint es zumindest so gewesen zu sein.
Absolut. Und wer Anna nicht auf dem Schirm hatte, hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht, finde ich. Also der hat auch im Vorfeld die Recherche nicht vernünftig gemacht, denn die ganze Saison hat eigentlich dahin gedeutet, dass es hier was Großes werden könnte. Nichtsdestotrotz, wir hatten uns im Vorfeld unterhalten und ich war da ja sehr klar vorangegangen und habe gesagt, es kann sein, dass es ein deutscher Rekord wird und trotzdem nicht mal das Finale. Und jetzt können wir gucken, es war ja das erwartet spannende Feld, wer so ausgeschieden ist im Halbfinale, ist eine Lady King, die es nicht ins Finale geschafft hat, ist eine Ljefimova, die nicht dabei war, eine Mona McSherry, eine Ruta Mayotite, eine Angarad Evans hat nicht mal bis ins Halbfinale durchgekommen, also es war wirklich ein Rennen und eine Wettkampfstrecke, bei der du im Vorlauf übers Halbfinale bis ins Finale immer top abliefern musstest, um eine Runde weiterzukommen. Sie sind so dicht geworden, die 100 Meter, hat das Anna sich durchkommt, es macht meinen Tag tatsächlich schöner.
Ja, und es zeigt auch, dass sie in den letzten Jahren, auch wenn vielleicht die Erfolge ein bisschen ausgeblieben sind, extrem gute Arbeit geleistet hat, von der sie jetzt zehren kann. Also diese mentale Stärke, aber auch physische Stärke, dass du sagen kannst, du kannst innerhalb von anderthalb Tagen drei wirklich gute Rennen auf hohem Niveau abliefern und hast da eben keinen Aussetzer, der dich dann bei so einem starken Feld eben schnell doch außerhalb der Plätze, die das Weiterkommen bedeuten würden, auffindest, ist auf jeden Fall sicherlich nicht nur dem Training in diesem Jahr geschuldet, sondern einfach der Arbeit, die sie in den letzten Jahren geleistet hat. Und ich glaube, da wird sie sehr, sehr stolz auf sich sein.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und das zeigt auch, wie sehr Studiumsstress tatsächlich leistungshinderlich wirken kann in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Ich meine, dann kam noch die ein oder andere kleinere Verletzung dazu. Aber irgendwo schlummerte das offensichtlich immer in ihr drin und jetzt, heute, hat sie das genau abgerufen und durfte ganz oben stehen auf dem Podest, sehr zur Freude aller, die es mit dem deutschen Schwimmsport halten. Wenn wir gerade bei den Frauen sind und von diesen Überraschungen und den Leistungen auch im Vorlauf sprechen, dann würde ich jetzt ehrlich gesagt gleich direkt ans andere Ende des Spektrums wechseln und über die 1500 Freistil von den Frauen reden. Und über den Auftritt von Isabel Gose gestern am Montag in den Vorläufen. Sie ist als Neunte aus den Vorläufen rausgekommen und damit ausgeschieden, hat sich nicht für das 1500 Freistil-Finale qualifiziert. Sicherlich sehr zum Schock und möchte da vielleicht auch direkt eine positive Sache erwähnen, dass wir oder auch medial oder in den Nachrichten, das gar nicht so ein Aufhänger war, wie das vielleicht noch vor 2 Jahren gewesen wäre. Und das ist ein starker, das ist eigentlich das größte Lob. Dieses Schweigen ist eigentlich das größte Lob für den Zustand des Schwimmens, in dem wir uns gerade befinden. Dass das nicht weiter thematisiert wurde. Wir hatten Isa Beide als Medaillenkandidatin hier gesehen über die 1500. Und trotzdem stehen dann andere im Vordergrund und fangen diesen Misserfolg, glaube ich, ganz neutral formuliert auf. Hast du eine Meinung dazu, zu den 1500?
Ja, ich finde es total spannend. Also zum einen, es waren ja nur 22 Hundertstel, was bei einer Strecke wie den 1500 einfach gar nichts ist. Und Isa hatte den Nachteil, dass sie im ersten der beiden Vorläufe an den Start gegangen ist und nicht wusste, was die Konkurrenz leistet. Und die Chinesin, die sie am Ende eben knapp verdrängt hat aus den Top 8, konnte theoretisch einschätzen, wie schnell geschwommen wurde. Und es war kein sehr schnelles Rennen. Also es sind einige mit Zeiten über 16 Minuten weitergekommen. Ich weiß nicht, ob es 4 oder 5 Leute waren, die über 16 Minuten weitergekommen sind. Ich glaube sogar 4 oder 5 wahrscheinlich sogar. Und dementsprechend Zeiten, die Isa auf jeden Fall drauf hat, in diesem Jahr auch schon gezeigt hat. Und dementsprechend ganz anders auch als die 800 der Männer, die wir heute gesehen haben, wo man im Vorlauf wirklich eine Topzeit abliefern musste, um zu den Top 8 zu schaffen. Definitiv ein großer Unterschied. Aber ich glaube, dass es für Isa eine neue, ungewohnte Situation ist. Ich glaube, es ist wirklich gut, wie du gerade auch erwähnt hast, dass das von den Medien nicht direkt aufgegriffen wurde als irgendwie große Enttäuschung, was es sicherlich ist, eine Enttäuschung. Aber ich denke, da kann man auch sehr, sehr viel draus lernen. Und sie hat mit den 400 Kraul 2 gute Rennen gezeigt. Sie war im Freiwasser schon dabei, was auch eine ungewohnte Doppelung für sie war, dann den Switch zu schaffen, sozusagen aus dem Freiwasser ins Becken. Und die 800 hat sie auch noch auf dem Schirm. Und ich denke, dass ja, das ist natürlich eine Enttäuschung. Wir haben ja alle gewünscht, dass sie wieder in Medaillennähe schwimmen kann. Mit ihrer Zeit aus Paris, wo sie Bronze gewonnen hatte, wäre sie auch heute ganz knapp auf dem 3. Platz gewesen. Sie hätte zumindest also in den Kampf um die Medaillen eingreifen können mit Bestzeit.
Da hast du vollkommen recht. Das Rennen von den 1500 der Frauen empfand ich nämlich auch als nicht sonderlich schnell und war deswegen überrascht, dass Isa da nicht weiter vorne ist, gerade auch im Halbfinale oder im Vorlauf. Was ich mich gefragt habe, als das Rennen unterwegs war und auch mit die 400 Meter am ersten Wettkampftag mit in Betracht gezogen, mir hat die sonst so charakteristische Lockerheit gefehlt. Ich finde, Isa hat einen sehr kraftvollen Stil, einer, der viel über Frequenz lebt. Man sieht bei ihr mehr als bei anderen, dass sie sich jeden Zug, jeden Meter, jedes km/h erarbeitet. Das ist nicht schlimm, das ist ihre Stilistik. Ist sie ja so erfolgreich geworden. Und trotzdem fehlte mir da dieses Mal der Rutsch, sowohl auf den 400 schon, wo das aber mit einer 4:02:90 und Platz 5 gut ausgegangen ist, als auch über die 1500. Und da fand ich auch charakteristisch, dass sie, je länger das Rennen dauerte, desto schwächer sah sie im Vergleich zur Konkurrenz aus.
Ja, ich glaube, erzähl du ganz zu Ende.
Was gleichermaßen auch bei mir die Frage aufwarf, sie hat nun das erste Mal die Doppelbelastung wirklich bei einer WM aus Freiwasser und den Beckenwettbewerben. Und die Freiwasserwettbewerbe waren anstrengend, die waren kräftezehrend, die waren kraftraubend. Dort ist sie zweimal, glaube ich, gestartet, wenn ich mich nicht irre, oder nur in der Staffel?
Im Knockout-Sprint war sie auch schon.
Stimmt, Knockout-Sprint auch noch. Ob das jetzt einfach eine neue Erfahrung ist und zu dem geführt hat, was wir jetzt gesehen haben. Und dann ist das auch ein Lernwettkampf und das finde ich völlig okay, so eine nacholympische WM. Natürlich stellt man sich was anderes vor als Ergebnis, aber wenn du es nicht hier mal testest jetzt, wie sich das anfühlt und wie das ist, wie gehe ich damit um, wann denn dann? Das ist okay. So, damit bin ich völlig damit habe ich meinen Frieden gemacht und sehe das fast so als Erklärung für das, für die Leistung, die dann da am Pool passiert ist.
Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Zum einen hatte Isa im Vorfeld der WM auch gesagt, dass die Saison für sie ein ziemliches Auf und Ab war, dass ihre Trainingsleistungen nicht so konstant gut waren wie zuvor, was sicherlich dann irgendwie auch in der nacholympischen Saison total verständlich ist, dass man in der längeren Pause vielleicht einfach nicht dieses Jahr wieder Topzeiten oder solche Topzeiten abliefern kann, wie das im letzten Jahr geklappt hat, plus ja auch dann im Dezember mit der Kurzbahn-WM. Und der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass vom Kopf für Isa dieses Mal auch extrem schwierig war. Sie hatte jetzt auch im Nachhinein nach den 1500 gesagt, dass sie eine sehr, sehr große Angst davor hatte, rauszufliegen und eben genau das zu erleben, was jetzt eingetreten ist, was sie ja in den letzten Jahren auch bei Flo beobachten konnte, bei Sven Schwarz beobachten konnte, die teilweise bei Olympia als Mitfavoriten auch den Sprung ins Finale auf den langen Strecken verpasst hatten. Und ich glaube, dass das vielleicht eben diese fehlende Lockerheit war, die du auch beobachtet hast. Und dazu kommt dann, wenn du bei 1500 merkst, dass du nach der ersten Rennhälfte nicht wie gewohnt vorne mitschwimmst, dann ist das ein extrem langes Rennen. Und da fällt es dann schwer, auf den letzten Metern irgendwie noch die Leistung zu zeigen, die man vielleicht physisch drauf hätte.
Ich glaube, dass sie vorne nicht mitgeschwommen ist, war gar nicht so das Thema. Also würde ich jetzt nicht so sehen, weil sie ja schon ziemlich gut in der Lage ist, auch ihr eigenes Rennen zu schwimmen. Lange trainiert, lange geübt in Deutschland. Da habe ich nämlich noch zwei andere Gedanken dazu. Ich gebe dir recht mit dem, was du sagst, dass da der Kopf irgendwie nicht so frei ist. Und irgendwann hat jeder ja auch mal ein Tief. Also bei Isa ging es die letzten Jahre stetig bergauf. Es ist immer schneller geworden. Es ist immer besser geworden, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo dieser Aufwärtstrend aufhört. Ist ja, also niemand will das irgendwie wahrhaben, aber dass es irgendwann passieren wird, ist klar. Und zwei Sachen, die mir da durch den Kopf gingen, noch zusätzlich zu der Freiwassergeschichte. Ich weiß nicht, wie lang ihre Saisonpause war nach Olympia. Ich habe die nicht als so lang im Kopf wie bei manch anderen.
Das ist korrekt.
Aber wie gesagt, da stecke ich jetzt wirklich nicht drin. Hatte auch Bundeswehrlehrgang mit Maja und mit Lukas und mit Leo und Co., die da unterwegs waren. Hab aber sonst eigentlich viel eher so im Hirn, dass sie relativ schnell dann wieder angefangen hat, gerade im Vergleich gesehen. Und als zweites, und da mache ich jetzt mal die kurze Brücke zu den 100 Meter Brust der Männer, wo wir uns auch schon über Melvin im Vorfeld unterhalten hatten. Sie musste sich auch nicht qualifizieren für die Weltmeisterschaften, hatte deswegen die Option, hier und da was auszuprobieren. Mhm. Und ihr fehlt ja auch, da haben wir drüber gesprochen vorher, die nationale Konkurrenz. Und wenn du jetzt in dieser Gemengelage, in diesem Gesamtkonstrukt sagst, okay, relativ kurze Pause, trainingstechnisches Auf und Ab, ich weiß nicht, wo ich richtig stehe, ich kann mich im heimischen Wettkampfbecken auch nicht diesbezüglich evaluieren, kann das eigentlich auch nicht mal so wirklich im europäischen Vergleich mich dort evaluieren und gehe dann in diese Weltmeisterschaft rein mit dieser aufgebauten Unsicherheit, mit einer Saison, die vielleicht einen Monat zu lang ist, weil die Pause nicht so lang war, dann laufen die 1500 nicht. Und auch hier wieder, dann ist das Learning da, dann ist es eine 16.08, damit 27 Sekunden über Bestzeit, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig Märchen erzähle. Oh, das sind fast 2 Sekunden auf 100 Meter. Also das tut richtig weh, weil man es, wie du gesagt hast, auch schon im Becken selber merkt. Mhm. Und es wird dann nicht besser. So, wenn du zur Hälfte des Rennens merkst, ey, das läuft nicht, das rutscht nicht, meine Kräfte lassen nach, das fühlt sich nicht gut an, dann werden es eklige 8,5 Minuten hinten raus. Ja, wo jetzt mit Sicherheit, man hat im DSV Erfahrung damit gearbeitet wird, dass das zu den 800 nicht nochmal passiert und dieser ganze Wettbewerb für Isa auf einer positiven Note dann enden kann. Und das wäre eigentlich das, was ich mir da wünschen würde.
Ja, absolut. Vielleicht noch ein Gedanken, bevor wir dann vielleicht zu den 100 Brust der Männern kommen, weil du die Brücke gerade so schön gebaut hast. Ich hoffe trotzdem, dass es für Isa jetzt nicht unbedingt ein Grund ist zu sagen, sie probiert sich im Freiwasser nicht weiter aus, weil ich glaube schon, dass sie da auch viel Potenzial hat. Also zum einen die Staffel verstärkt, aber zum anderen auch das Format des Knockout-Sprints eigentlich was ist, wo sie ihre Beckenfähigkeiten durchaus weiter probieren kann und anwenden kann. Und ich denke schon, dadurch, dass es trainingstechnisch nicht allzu unterschiedlich ist, zwischen den langen Strecken und dem Freiwasser zu variieren, dass sie dem Ganzen vielleicht im nächsten Jahr nochmal eine Chance gibt und das jetzt nicht als Anreiz sieht. Also wäre auch total fair zu sagen, dass das Freiwasser nicht ihr Ding ist, aber ich fände es eigentlich schade, wenn sie es nicht nochmal probiert.
ich glaube, sie hat gezeigt, dass das Freiwasserschwimmen, dass sie dort mithalten kann und dass sie dort mitmachen kann, hat jetzt ihre ersten Erfahrungen gesammelt und sie werden jetzt lernen, vielleicht auch reihenfolgenmäßig, wie sie das nächste Mal angehen. Also ich sehe das wirklich, und das meine ich nicht despektierlich einer Weltmeisterschaft gegenüber, aber als Lernwettkampf für das Doppel aus Freiwasser und aus Becken mit allem, was da so dazugehört. Bevor wir zu den 100 Brust gehen, möchte ich über die 400 Freistil und Maya noch sprechen.
Okay, gerne.
Weil ich den Finalplatz nicht übergehen möchte, den sie sich dort erschwommen hat. Kann man jetzt ehrlicherweise sagen, naja gut, hast du auch Glück, dass natürlich eine Fairweather disqualifiziert wird. Und ich glaube, das war da die Disqualifikation, sonst wäre es als Neunte vermutlich raus gewesen. Naja gut, wenn du den Start nicht kannst und dort wackelst, dann fliegst du halt raus. Es ist, wie es ist. Maya darf im ersten Start ins erste WM-Finale schwimmen, hat da ein bisschen zu strugglen mit einer 4.09, aber die Vorlaufzeit 4.06.75 zeigt, dass sie on point ihre Leistung abrufen kann und dort so wirklich richtig stark unterwegs war. Das möchte ich auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen.
Nee, absolut. Ich denke auch, das ist einer der auch größten Erfolgsmomente bei dieser WM bislang fürs deutsche Team. Auch wenn das natürlich im Vergleich zu Goldmedaillen vielleicht etwas weniger auf der Bildfläche ist, aber definitiv eine ganz starke Leistung, vor allem eben auch, wie du meintest, dicht an die eigene Bestzeit herangeschwommen im Vorlauf, in einem WM-Rennen. Und ich denke, da hat sie in diesem Jahr eine extrem tolle Entwicklung gemacht. In Magdeburg jetzt ja auch im Training mit dabei. Bestimmt auch für Isa eine gute Trainingspartnerin, aber auch mit Isa eine sehr gute Trainingspartnerin gefunden. Und ich denke, da hat sie sehr viel mitgenommen, auch für zukünftige Rennen, auch heute auf den 200-Kraul. Zwar ausgeschieden in den Vorläufen, aber auch bis auf 6/10 an die eigene Bestzeit herangeschwommen, eine 1:59.4. Sicherlich sehr zufrieden mit ihrer bisherigen Leistung und auch über die 800 Meter dann nochmal gefordert in ein paar Tagen.
Da freue ich mich fast noch ein bisschen mehr drauf, auf die 800. Da bin ich wirklich gespannt, was da geht. Du hast gesagt, die 59.4, 6/10 über Bestzeit, vollkommen richtig, war fast schon, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das so nah an der Bestzeit ist. Mhm. Was ich dann wiederum eigentlich erschreckend finde, und das wieder nicht auf Maya gemünzt, aber es ist Platz 26 in der Meldeliste, also am Ende im Ergebnis. Und die 1:59.4, da sind die ersten zwei über die 1500 schneller im Durchgang auf den ersten 200. Also das ist wirklich schockierend, welchen Rückstand die DSV-Frauen dort auf den 200 Metern inzwischen zur Weltspitze haben.
Ja, ich meine, man muss schon auch nochmal sagen, dass zum Beispiel letztes Jahr bei Olympia ist man mit einer langsameren Zeit ins Halbfinale gekommen. Die 59.4 hätte nicht gereicht, aber da wäre, glaube ich, sogar ein Top-20-Platz drin gewesen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine der Strecken, wo einiges aufzuholen gilt. Und ja, hoffentlich passiert das in den nächsten Jahren. Aber ich denke, da ist Maya eine Person, die auf jeden Fall Potenzial mitbringt. Und wahrscheinlich auch, also ich kann mir vorstellen, dass die 200 vielleicht auch ab und zu ein bisschen mehr Spaß machen als die langen Strecken, weil man einfach irgendwie ein bisschen mehr mit Tempo arbeiten kann und ein bisschen mehr mit Taktik.
100% Zustimmung, dass Maya da eine Kandidatin ist, und das war starker Einstieg auf den ersten zwei Starts, sind wir uns einig. Dann lass uns zu den 100 Metern Brust rübergehen, die ein Wechselbad der Gefühle waren, auch wenn wir auf unsere eigenen Tipps schauen.
Ja, eine Hundertstel.
Ein Punkt für dich gefallen.
Ja.
Lukas Mazzerath im Vorlauf nur eine Hundertstel über seinem deutschen Rekord, 58,75. Absolute Klasseleistung, früh morgens hier im Becken. Und würde jetzt mit Lukas auch an der Stelle weitermachen, der danach nämlich ein extrem untypisches Verhalten gezeigt hat, ist dann nämlich von Runde zu Runde langsamer geworden.
Ich würde da direkt einhaken, weil für Lukas ist das gar nicht so untypisch. Er hat seinen deutschen Rekord, der eben 100 so schneller war als jetzt in Singapur, auch im Vorlauf aufgestellt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, bei welcher WM das war oder bei welchem internationalen Wettkampf, aber es war auf jeden Fall auch eine Vorlaufleistung. Und das ist natürlich eine Art, einen Wettkampf zu gestalten, die nicht ideal ist, die er, glaube ich, für sich auch gerne andersrum so erlebt hätte. Vor allem, weil er mit der Zeit aus dem Vorlauf ja auch dicht an die Medaillenränge, beziehungsweise sogar unter die Medaillenränge geschwommen wäre. Aber ja, trotzdem, also die 58,7 im Vorlauf extrem stark. Und der sechste Platz im Finale letztendlich auch extrem stark.
Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Die 58,75 bringt ihn eigentlich auch als Staffelschwimmer ins Geschäft und setzt ihn dort rein. Da war Melvin nicht annähernd dran. 59,6, 59,4 seine Zeiten. Ich habe Lukas, möchte ich dir widersprechen, das mag sein, dass er den deutschen Rekord mal im Vorlauf geschwommen ist. Ich habe ihn über die letzten internationalen Highlights, was so bei Tokio 21 angefangen hat und die Jahre drauf in Budapest, in Fukuoka, in Doha. Und ich glaube, in Doha war das dann, wo er das erste Mal das andersrum gezeigt hat, immer als jemanden empfunden, der, oder auch nachweislich, könnt ihr jetzt nachgucken, aber es dauert zu lange, der über die Runden hinweg schneller geworden ist. Als derjenige, der das genau reproduzieren konnte und sich steigern konnte und hier klar jedes Mal langsamer geworden ist. Ich weiß, ich habe da keine Erklärung für. Ich weiß es nicht, warum, wieso, weshalb. Ich meine, 58,7 ist auch extrem stark vorneweg, das dann nochmal zu steigern. Der schnellste Deutsche jemals zu sein auf der Strecke ist auch klar, das kann man nicht jederzeit und zu jeder beliebigen Zeit verlangen. 0,4 langsamer dann im Finale finde ich aber schon schwierig, weil er dort für mich auch zu zeitig fest wird auf der zweiten Bahn. Er ist unterwegs gut auf einem Medaillenrang, hat dann so ab 75, 80 Metern echte Probleme, vorne wieder sauber in die Streckung zu kommen, mit der gleichen Konsequenz den Zyklus zu Ende zu schwimmen. In einem, und da müssen wir später sicherlich mal drüber reden, wenn wir ein bisschen mehr Zahlen und Fakten haben, zumindest habe ich die jetzt nicht parat. Ich fand das Finale neuerlich extrem langsam im Vergleich zu vor Olympia 24.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich wollte nämlich gerade sagen, Olympia war natürlich noch langsamer, in Anführungsstrichen. Aber ja, seitdem Adepiti irgendwie nicht mehr mit dabei ist, scheint es irgendwie das gesamte Feld sich verlangsamt zu haben, was vielleicht auch ein bisschen ein Trugschluss ist, weil Adepiti halt meistens mit seinen Spitzenzeiten deutlich vor dem Rest des Feldes war. Aber nochmal zu Lukas selber. Ich glaube, dass die Herausforderung von ihm vor allem darin besteht, dass er beim Start noch ziemliche Defizite hat, dann gut eine halbe Länge hinterher ist, auf der ersten Bahn unglaublich viel Kraft investieren muss, um an das Feld heranzukommen und dann auf der zweiten Bahn eben dazu neigt, fest zu werden, weil er verhältnismäßig viel investieren musste auf den ersten Metern, um den Anschluss zu halten, beziehungsweise den Anschluss zu finden. Und das ist sicherlich was sich trainieren lässt. Er hat ja auch gesagt, er möchte mehr auf die 200 Meter gehen, was sich bestimmt auf den 100 auch positiv auswirken wird, wie wir bei Anna ja gesehen haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall was ich auch beobachtet habe und ich denke, das ist was, wo eine Analyse notwendig ist und sicherlich auch von dem Trainerteam so getätigt werden wird, um den Trend hoffentlich umzukehren und dann im Finale auch die besten Zeiten zu zeigen.
Ja, was ich aber spannend finde oder irritierend schon fast, dass wir seit Jahren bei Lukas über die Startschwäche reden, die sich auch in den 50 Brust derartig manifestiert, dass er dort über den Vorlauf nicht hinauskommt. Und ich glaube, die 200 Meter wären für ihn deutlich besser gewesen, aber aus trainingstaktischen und aus trainingsmethodischen Gründen jetzt keine Rolle spielten. Ich sehe ihn auch deutlich mehr auf den 200, aus genau den Schwächen, die du gesagt hast, dass der Start wirklich nicht gut ist im internationalen Vergleich. Aber da reden wir, wie gesagt, schon sehr lange drüber, auch zu Zeiten seines deutschen Rekordes war das schon so, das war im Vorlauf auch nicht anders. Meine Idee wäre noch dadurch, also vielleicht auch wieder so ein bisschen die Konkurrenzsituation, dass auf den Nachbarbahnen dann mehr Wellen sind, dass es etwas unruhiger ist, das Wasser, wo es schwieriger ist, sich durchzuschwimmen und nach vorne zu schwimmen, dass das dann mehr Energie kostet, weil stilistisch, gerade über die Saison gesehen, bei den deutschen Meisterschaften und jetzt zur WM, finde ich das ein klares Upgrade, was bei ihm passiert ist. Ich finde das viel, viel akzentuierter, viel klarer den Zyklus zu Ende gebracht. Da gehen die Beine deutlich besser zusammen. Er nimmt da mehr Schwung mit, als das noch letztes Jahr war. Und das ist für mich eine Vorwärtsentwicklung.
Ja, definitiv. Also die sehe ich auch. Und ich denke, dass er dementsprechend auch mit seiner WM oder mit dem 100-Meter-Rennen zufrieden sein wird, weil er, glaube ich, vielleicht auch Dinge ausprobiert hat, von denen wir nichts wissen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Aber ja, ich denke, dass es da auf jeden Fall in den nächsten Jahren wieder vorangeht und dann hoffentlich auch der deutsche Rekord fällt, zu dem ja wirklich nicht viel gefehlt hat.
Wirklich nicht. Was wäre fast ein Punkt gewesen, aber du hattest ja noch einen zweiten Kandidaten, nämlich Melvin Imodu, in den du viel Vertrauen gesetzt hast. Ich hatte mich da sehr kritisch geäußert und an der Stelle sollte ich tatsächlich recht behalten, denn als Neunter nach 59,4 Sekunden war für ihn Endstation im Halbfinale und das ist für mich jetzt keine Überraschung. Es spiegelt den Saisonverlauf wider, den er hatte. 59,5 war Saisonbestzeit. Da ist er jetzt drunter geblieben. Man kann so sagen, schnellste Zeit der Saison. Alles gut, alles fein. Aber es war nicht, also er hat es nicht geschafft, seine Grundschnelligkeit, wo ich fast sogar sagen würde, da ist ein Fortschritt passiert, wie wir jetzt auf den 50 gesehen haben, die auf die 100 Meter zu bringen und die in die 100 Meter zu strecken. Da ist er hinten raus dann doch zu fest geworden, war die zweite Bahn ein Stück zu lang, habe jetzt nicht im Kopf, wie viel ihm da gefehlt hat auf den achten Platz. Aber langfristig gesehen könnte das tatsächlich der richtige Schritt sein, dass man sagt, ey, LA 28, die 50 Brust stehen auf dem Programm. Wir konzentrieren uns eher Richtung 50 Meter, Richtung Schnelligkeit und sehen zu, dass wir die 100 Meter noch mitnehmen, denn dort kann er in die Weltelite vorstoßen, sprich ins Finale, in die Top 8. Das sehe ich weiterhin, da unabhängig von dem, was jetzt war.
Ja, absolut. Also da gebe ich den Punkt gerne an dich, dass du da recht behalten hast in deiner Prognose. Und es war einfach im Vorfeld schwierig einzuschätzen. Darüber haben wir ja auch lange gesprochen, dass wenn man sicher qualifiziert ist, vielleicht bei den deutschen Meisterschaften noch nicht die Topleistung zeigen muss. Ja, Platz 9 ist natürlich immer ärgerlich. Eigentlich also auch da, es wäre, glaube ich, oder am Ende war es, glaube ich, Platz 10, weil die eine Disqualifikation noch zurückgenommen wurde. Aber trotzdem mit der Zeit, Saisonbestleistung ist sicherlich in Ordnung. Und ja, ich denke auch, dass dadurch, dass die 50 jetzt olympisch sind und wir werden morgen sehen, was er im Finale dann zeigt, wird das sicherlich sein Schwerpunkt werden. Aber ich denke auch nicht, dass er die 100 Meter außen vor lassen wird, sondern weiter da auch sein Bestes geben wird und sich weiterentwickeln wird und wahrscheinlich auch irgendwann gerne wieder der schnellste Deutsche auf 100 Brust sein möchte, vor allem wenn es um die Staffelplätze geht.
Das wollte ich gerade sagen. Es geht ja um zwei Staffelplätze in der Mixed- und in der reinen Männerstaffel. Die möchte er mit Sicherheit auch gerne haben, die Starts. Über die 50 Brust jetzt zweimal knapp über dem Rekord geblieben. Einmal 12, einmal 15 Hundertstel. Da sehe ich tatsächlich noch Potenzial für morgen. Also ich traue ihm da durchaus eine mittlere 26 zu. Mit einem perfekten Rennen. Ist für mich auch wettkampfstabil eigentlich. Ja. Habe ich wenig Zweifel, wenig Bauchschmerzen dabei. Da bin ich sehr optimistisch. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, weil mich diese Vorqualifikation irgendwie stört. Wir haben jetzt zweimal drüber gesprochen. Wir haben bei Isa drüber gesprochen. Wir haben bei Melvin drüber gesprochen. Bei Isa möchte ich gar kein Fragezeichen dahinter setzen, ob sie jetzt vorqualifiziert ist oder nicht. Unter der Quali-Zeit war sie geblieben bei den deutschen Meisterschaften auf all ihren Rennen. Das ist völlig unstrittig. Bei Melvin glaube ich auch. Ich glaube, es war eine hohe 59, die da gefordert war. Also auch das. Und trotzdem wiegt es die Sportlerinnen und Sportler vielleicht in einer Sicherheit über die gesamte Saison, dass sie nur auf einem Höhepunkt ihre Bestleistung abrufen müssen. Und wenn ich auch in die Historie zurückgucke, wo dieses Verfahren schon mal sehr etabliert und viel, viel praktiziert worden ist, kann ich mich an extrem wenig Beispiele erinnern, bei denen das einen positiven Effekt beim Saisonhöhepunkt hatte.
Ja, mir fehlen da tatsächlich die Zahlen zu, aber
mir auch.
Vom Bauchgefühl sehe ich das auf jeden Fall auch als gute Möglichkeit. Ich meine, ich glaube, da steckt schon auch eine Chance hinter, dass man eben gerade in so einem nacholympischen Jahr sagt oder Leute animiert, Dinge auszuprobieren. Ich meine, Dinge auszuprobieren hilft auch da, viele Wettkämpfe zu bestreiten, um zu gucken, inwieweit die Sachen sich wirklich auszahlen, gerade wenn wir uns im 100er-Bereich befinden. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Trend, den es vielleicht dann zu beobachten gilt, wo sicherlich auch dann die Personen, die da Verantwortung tragen, sich überlegen, inwieweit das eher Nachteile mit sich bringt, was er jetzt dann bei den beiden Personen zumindest den Anschein hat.
Ja, ich möchte da auch gar keinem den Start wegnehmen, sondern genau das nochmal betonen. Dinge ausprobieren ist das, was du gerade gesagt hast. Und nicht nur in technisch-stilistischer Hinsicht, sondern auch unter Stress- und Drucksituationen im Wettkampf abliefern zu müssen. Also nicht bei den deutschen Meisterschaften auf den Startblock zu steigen und zu sagen, okay, ich habe mein Ticket ja sicher, ich kann jetzt dieses oder jenes mal tun und gucken, zu welcher Zeit das führt, sondern wissen zu müssen, jetzt hier abrufen zu müssen. Auch das gehört für mich mit dazu. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber ich wollte das mal angesprochen haben an dieser Stelle.
Ja, und ich denke, da kann man auch einen Bogen zu schlagen zu einem anderen Thema, was wir bei unserer Vor-WM-Sendung ja besprochen hatten, dass die Deutschen da auf jeden Fall auch Fortschritte gemacht haben, dass man sich bei den Höhepunkten, also jetzt bei der WM, nochmal steigert im Vergleich zu den deutschen Meisterschaften, was nicht bei allen geklappt hat bislang, aber doch, glaube ich, bei der Mehrheit der Starts, die bislang waren, auf jeden Fall Verbesserungen zu sehen waren zeitlich. Und ich denke, dass es auf jeden Fall auch ein Erfolgserlebnis ist, hervorzuheben gilt und das auf jeden Fall ja optimistisch auf die nächsten Rennen blicken lässt und auch auf die nächsten Titelkämpfe. Also,
die Leistungen sind extrem stark vom deutschen Team, absolut. Also das kann man, das möchte ich und gibt gar keinen Grund, das kleinzureden. Die sind extrem stark. Ich möchte von Melvin die Brücke zu den 100 Delfin der Frauen schlagen, weil wir auch da thematisch auf einem ähnlichen Punkt sind, glaube ich. bei Angelina Köhler, die sich über die Grundschnelligkeit definiert hat in dieser Saison. Und ähnlich wie ich das gerade bei Melvin skizziert habe, sagte sie in ganz wenigen Worten im Anschluss an das Rennen, verständlicherweise, aber ihr Coach Lasser hat sich da deutlich ausführlicher geäußert dem DSV gegenüber, dass genau diese Grundschnelligkeit, die ersten 50, viel Fokus waren. Und da sehen wir das mit dem deutschen Rekord, den sie diese Saison gebrochen hat, ich glaube zweimal sogar, extrem was passiert ist. Darunter aber aktuell ihre sonstige Stärke, nämlich die zweite Bahn, gelitten hat.
Ja,
wie hast du denn ihr 100-Delfin-Rennen gesehen?
Es war so schade irgendwie zu beobachten, weil sie im Laufe der Saison ja wirklich auch mit sehr, sehr starken Zeiten begonnen hat. Sie ist ja eine 56,3 geschwommen, genau die Zeit, die jetzt die Bronzemedaille bedeutet hätte. Und hat sich auch im Vorlauf wirklich stark präsentiert, im Halbfinale auch alles noch solide und ist dann aber irgendwie nicht über diese mittlere 56er-Zeit hinausgekommen. Und ja, die ersten 50 sahen super aus. Man erwartet von ihr ja gar nicht, dass sie da vorne mit dabei ist, sondern den Anschluss hat und irgendwie mittendrin ist. Und ja, dann irgendwie zu sehen, dass es auf der zweiten Bahn eben nicht gereicht hat, um Leute noch einzuholen, um eben ja die Lücke zu schließen und unter die Medaillenränge zu schwimmen. Total schade. Ich glaube, dass es ja für sie schon noch eine Enttäuschung ist, weil letztes Jahr mit dem WM-Titel dann Olympia knapp an der Medaille vorbei, war jetzt, glaube ich, die Hoffnung da, dass sie bei Weltmeisterschaften wieder zeigen kann, dass sie unter die Medaille oder dass sie zu den Medaillen Gewinnerin gehören sollte mit ihren Fähigkeiten. Ich glaube auch, dass das Nicht-Antreten von Tori Husky da auch nochmal eher Mut gemacht hat, weil eben eine ihrer größten Konkurrentinnen mit der Olympiasiegerin nicht am Start war. Aber ja, ich bin gespannt, was sie auf den 50-Schmett noch zeigt. Ich glaube, wenn es eben wirklich an der Grundschnelligkeit liegt oder dass die eben im Fokus stand, dann wird sie da hoffentlich für sich sehr viel Erfolg rausziehen können und dann eben auch mit einem positiven Gefühl aus dieser WM gehen können und dann eben in den nächsten Jahren wieder den Schwerpunkt auch auf die zweite Bahn zu legen und dann ihre Stärken auch da auszuspielen und dann ja wahrscheinlich auch wieder unter die Top 3 schmettern zu können.
Ich bin gespannt, was sie in den Lagenstaffeln noch zeigt über die 100.
Das auch.
Da könnte ich mir vorstellen, weil dort der Fokus vielleicht nicht ganz so stark auf ihr liegt, auf all dieser Gemengelage, auf diesen 100 Meter Schmetterling, die so viele Storylines beinhalten. Ne? Wir haben hinlänglich drüber gesprochen. Könnte ich mir vorstellen, dass das dort echt nochmal zu einer starken Zeit reicht, denn sie hat in Berlin bei den Swim Open und Co. angedeutet, welches Potenzial dort noch ist. Und vielleicht auch hier, ähnlich wie bei Melvin oder bei dem, ja, Melvin fällt mir jetzt ein, aufbauend Richtung LA 28, ja, was definitiv ihr Ziel ist, finde ich diese Saison den vollkommen richtigen Schritt,
ja,
dort vorne zu arbeiten, weil sie ist diejenige, wo ich sage, da ist in der Startphase wirklich was passiert, da ist es vorwärts gegangen, sie ist immer noch nicht so stark wie die Medaillengewinnerinnen, aber inzwischen nicht mehr so weit in Rückstand, wie das bei anderen noch ist. Und ja, genau, dann finde ich sie auch auf der ersten Bahn vergleichbar zu den Vorleistungen, die sonst waren. Und es hängt einzig und allein an der zweiten Bahn aktuell. Und Platz 6 ist jetzt ja auch weit weg davon, irgendwie keine gute Leistung zu sein. Wir reden dort über Zehntel. Ich möchte das nur in Kontext rücken, ohne dir jetzt, das hast du nicht so gesagt, das weiß ich. Das ist wirklich gut und es war wirklich ein packendes Rennen. Also da war alles drin. Auch die Medaille war machbar. Also die Medaille war einen schlechten Zug einer Konkurrentin entfernt, so ungefähr. Was ich schade finde und was sich mehr und mehr bewahrheitet, gar nicht so im Anschluss an Doha 24, aber jetzt in der nachfolgenden Berichterstattung, was mir echt sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass in der deutschen Fernsehkommentation Angelina Köhler als Weltmeisterin vorgestellt wird, mit der Konnotation, ja, aber da waren ja einige Starke nicht am Start, was dann wiederum aber nicht konsequent fortgeführt wird. Dann werden andere, also war heute, glaube ich, im 200 Freistil Halbfinale war das der Fall, er ist Weltmeister geworden letztes Jahr in Doha. Punkt. Und da steht das dann einfach so rum, ohne dieses Sternchen zu kriegen. Und das nervt mich hart, weil da wird, also nochmal, da wird auch hart unterschlagen, dass die Zeit, die Angie letztes Jahr geschwommen ist, und ich glaube, das war die 56,11.
Im Halbfinale,
die wäre dieses Jahr wieder Medaille gewesen.
Ja? Ja, ich glaube, mit der Zeit aus dem Finale wäre sie jetzt auch dann bei der 56,3 gewesen. Sie war die 56,11 im Halbfinale geschwommen, aber trotzdem, ich glaube, also ich stimme dir da absolut zu und das ist auch was, was mir Bauchschmerzen bereitet. Aber ja, ich glaube auch, dass bei dass da noch so viel drin ist und dass die Lagenstaffel eben wirklich irgendwie eine Chance bietet, wenn die Aufmerksamkeit nicht so auf ihr liegt. Das ist ja auch dann, kann damit reinspielen, dass sie jetzt bei der Berlin Swim Open und so weiter, also bei nationalen Wettkämpfen eben ohne die riesengroße Aufmerksamkeit eben zu ihren schnellsten Zeiten diese Saison geschwommen ist. Gleichzeitig möchte ich bei Angie aber auch hervorheben, dass sie eine unfassbare Konstanz hat. Ich weiß nicht, wie viele 56er-Zeiten sie dieses Jahr geschwommen ist, aber ich glaube, jedes einzelne Rennen, egal ob Vorlauf, Halbfinale oder Finale, ist sie dieses Jahr mit einer 56 geschwommen. Und das finde ich beeindruckend.
Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Das ist so, da hast du richtig guten Punkt. Ja, absolut, absolut. Und da ist die Zukunft, sehen wir aber eigentlich rosig.
Ja, und wie gesagt, die 50 Schmetz stehen noch an in den nächsten Tagen. 50 Kraul auch. Vielleicht auch schön, einfach mal eine andere Strecke mit im Programm zu haben, wo es darum geht, einfach Spaß zu haben und sich irgendwie gegen die Besten der Welt zu messen, aber gleichzeitig eben nicht die Gejagte zu sein oder zu den Gejagten zu zählen, sondern selber einfach mal auf Jagd gehen zu dürfen.
Bleiben wir beim Delfin-Schwimmen und wir haben noch drei Männerrennen offen.
Alles klar.
Die 50 Meter Delfin.
Ja.
Luca, Nick, Armbruster.
Auch da, Punkt an dich. Da hast du auch einen deutschen Rekord vorhergesagt, der sogar doppelt fallen sollte. Sehr, sehr beeindruckend. Wir haben, glaube ich, im Vorfeld auch darüber geredet, dass das Schmetterlingsfeld der Männer eins der engsten Felder ist bei dieser WM, wo einfach so eine extreme Leistungsdichte da ist, die vor allem auch so viel schneller unterwegs ist als in den letzten Jahren. Wir haben ja gerade über die 100 Brust gesprochen, wo das nicht der Fall ist, aber bei den 50 Schmett sind, glaube ich, drei der Top 8 Zeiten jemals geschwommen worden im Finale. Und trotzdem war Luca da mittendrin auf Platz 6, erneut mit deutschem Rekord, 22,84. Extrem stark. Ich meine, bei 50 Schmett kann immer alles passieren. Ihm fehlte auch dementsprechend gar nicht viel zu einer Medaille. Und ich glaube, das war auch eins meiner Highlights bislang.
Absolut. Das war ein richtiges Highlight. Die 22,91 im Halbfinale war auch dringend notwendig. Mit einer 92 wäre es zum Ausschwimmen gekommen. Die war dort schon notwendig. Was mir gut gefallen hat, ich habe mir hier notiert, im Finale ein besserer Anschlag als im Halbfinale.
Besserer Start auch. Das haben sie sich mit
Sicherheit vorher nochmal angeguckt, was dort am Start anders zu machen ist. Kicken ein Stückchen zeitiger, ein Stückchen später, ein Kick mehr. Das sind genau diese Nuancen, um bei diesen langen Delfin-Zügen dann wirklich ranzukommen. Mhm. Das ist nicht wie bei Kraul, wo man so einen halben Zyklus irgendwie spielert oder den Arm ein bisschen kürzer. Den hast du bei Delfin und bei Brust hast du das nicht, sondern musst vorne nach dem Start ansetzen. Und das haben sie meiner Meinung nach getan, was zu der 22,84 führt. Für mich auch beeindruckend, es war sein erster Einzelstart bei einer Weltmeisterschaft, das hatte ich so gar nicht auf dem Zettel.
Ging mir ähnlich.
Für mich ist er da echt etabliert, aber in den vergangenen Jahren, also hat er lange stagniert über die 100 Meter Schmetterling und war dann auch immer einem Marius Kusch hinterher geschwommen oder einem Erik Friese, bis jetzt Olympia 24 in Paris kam mit den Staffelstarts, wo er auch abgeliefert hat, das muss man auch sagen. Mhm. Also jemand, der auch einer der so stabil geworden ist im Wettkampfgeschehen, auch das ist neu und zu beobachten, dass diejenigen, die das erste Mal auftreten, so viel Selbstvertrauen aus dem Trainingsprozess mitziehen und das offensichtlich so verinnerlicht haben, was abzurufen ist, dass das nur noch ganz, ganz wenig changiert und ganz, ganz wenig wechselt. Für mich absolutes Highlight, die 22,84 und ich bin richtig hyped für die 100 Delfin.
Ja, und ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast mit den Einzelstarts, das zeigt, oder mit dem ersten Einzelstart, der gleich so erfolgreich verlaufen ist. Das zeigt, dass es sich lohnt, Leute für die Staffel mitzunehmen, der Erfahrung auszusetzen, bei großen internationalen Highlights mit dabei zu sein, sich beweisen zu können, um dann einfach, wenn es um einen Einzelstart geht, extrem gute Leistungen, Top-Leistungen abrufen zu können. Und gleichzeitig bei Luca nochmal hervorzuheben, du hattest es angesprochen, dass er im Halbfinale um eine Hundertstel dem Ausschwimmen entkommen ist. Er ist aber auch im Vorlauf um eine Hundertstel dem Ausscheiden entkommen. Also er hat beide Male auf die Hundertstel genau abgeliefert, was man natürlich bei 50 Metern nicht bewusst machen kann. Das ist in dem Sinne einfach pures Glück. Aber umso beeindruckender, dass er sich eben wirklich von Rennen zu Rennen gesteigert hat, an Dingen wie dem Anschlag, dem Start jeweils gearbeitet hat, man da wirklich auch von außen die Verbesserung sehen konnte und dementsprechend diesen sechsten Platz absolut hoch verdient hat.
Absolut. Dann nächstes Rennen. Ich schwanke gerade, ob wir mit den Staffeln weitermachen oder ob wir mit den Männern 400 und 800 Kraul weitermachen, weil du gerade das Staffelthema so schön aufgemacht hast für dich. Ich tatsächlich eher zu den Staffeln, und dann ist die Klammer nämlich auch ganz gut, dass wir mit den 400 Freistil von den Männern enden können. Die Staffeln bei den Frauen und bei den Männern zeichneten sicherlich ein Bild, wo man Hintergrundwissen braucht, um das einschätzen zu können. Weil die Frauen und die Männer haben beide abgeliefert, auch wenn sie nicht ins Finale gekommen sind. Und ich möchte dann bei den Frauen eigentlich fortführen, wo wir mit Nina Jazzi, Juliana Bokschka und Lise Seidel drei Neulinge am Start hatten, die von Nina Holt begleitet wurden. Mhm. Spannenderweise hat der DSV die Staffel, wie von mir öfter mal gefordert, von vorne aufgestellt. Mit Nina Holt ging's los über die 100 Meter Freistil. Und dann folgten die drei Neulinge, die hier das erste Mal Erfahrung sammeln durften und am Ende in einer tollen Zeit 3:38:30 auf Platz 10 geschwommen sind. Und ich glaube, das ist für mich erstmal etwas, womit ich ziemlich friedlich einschlafen kann und sehr, sehr zufrieden bin.
Ja, ich glaube auch, dass die Mädels da sehr viel draus mitgenommen haben und sich in dem starken Feld auf jeden Fall gut bewiesen haben. Und interessanterweise war Nina Holt, die eben als einzige eigentlich internationale Erfahrung schon mitgebracht hat durch Olympia, die einzige, die nicht an ihre Bestzeit herangeschwommen ist. Aber gut, sie wird auf den 100 Metern auch auf der Einzelstrecke noch zu sehen sein, auch sicherlich in der Mixstaffel und auch in der Lagenstaffel und da nochmal die Chance haben, auch wieder eine 53er-Zeit zu zeigen, die sie, denke ich, auf jeden Fall auch drauf hat in diesem Jahr. Aber ja, ich denke, die anderen drei Mädels haben sich super toll präsentiert, eben auch nicht davon unterkriegen lassen, dass sie in dem Lauf nicht vorne weggeschwommen sind, sondern quasi hinter den besten Nationen nicht hinterher geschwommen sind, aber eben quasi das Rennen nicht angeführt haben, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Und ja, sicherlich sehr, sehr stolz auf sich sein können.
Voll, voll. Man muss der Vollständigkeit halber auch sagen, selbst wenn Nina jetzt eine halbe Sekunde schneller schwimmt, wird's nicht besser. Also es bleibt Platz 10. Ja. 3:38:3, der Abstand waren fast anderthalb Sekunden auf das Finale. Das ist schon sehr viel. Aber du hast es angesprochen, Nina Jazzi, Juliana Bokschka und Elise Seidel, beide mit einer mittleren, oder alle drei mit mittleren 54 Sekunden. Schneller waren sie noch nie gewesen. Also auf jeden Fall in dem Bereich irgendwo. Und das ist sehr, sehr respektabel, dort abzuliefern. Stimmung, glaube ich, auch wirklich hervorragend. Die kennen sich alle drei schon lange aus den Junior-Teams und Co. Also da ist auch der Blick in die Zukunft vielversprechend.
Definitiv.
Ähnliches gilt bei den Männern, wo ich lügengestraft worden bin. Die Männer sind am Ende auf Platz 9 gelandet.
Platz 10 auch tatsächlich. 10. Aber es war deutlich knapper um den Finaleinzug. Es fehlten, glaube ich, 1500stel.
Ja, 12:89 die Zeit.
Genau, und an der Stelle vielleicht direkt, das war ein extrem schnelles Rennen, ein extrem starkes Feld. Ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, dass das tatsächlich, oder die Zeit, die gefordert war, um ins Finale einzuziehen, noch nie so schnell war, nicht einmal bei den Weltmeisterschaften 2009, wo auch der bisherige Weltrekord aufgestellt wurde. Und ja, die Jungs waren auch gar nicht weit weg vom deutschen Rekord aus dem Olympiafinale in Paris. Aber es hat trotzdem nicht ganz für die Top 8 gereicht.
Nein, diesmal hat es nicht für die Top 8 gereicht. Und das ist schade, weil die Leistung wirklich großartig war. 3:12:89, 6 Zehntel über dem deutschen Rekord. Das Ganze entgegen meiner Worte getragen von Casey Liam Winkler, der mit 57,54 als dritter Schwimmer ein absolutes Brett ins Wasser legt. Die anderen auch schnell unterwegs gewesen. Joscha 48,2 als Startschwimmer, Raphael 48,3, Luca 48,8, der schon zwei Starts, glaube ich, weg hatte an dem Tag. Das waren nämlich die beiden Vorläufe und das Halbfinale über die 50 Delfin.
Aber dementsprechend hatte er erst den Vorlauf hinter sich. Das Halbfinale stand ja erst dann am Nachmittag an. Also er hatte die 50 Schmett, dann die Staffel und dann die 50 Schmett am Nachmittag.
Stimmt. Und dann hat er nämlich den Kopf frei für das Halbfinale, was ich als für ihn persönlich positiv empfunden habe, für die Staffel nichtsdestotrotz als schade und ärgerlich. Du hast es schon angesprochen, die Zeit, die hier gefordert war für das Finale, war irre schnell. Die schnellste seit nicht mal 2009. Du hast das vollkommen richtig gesagt. Und deswegen hier an der Stelle jetzt Platz 10 zu holen, es ist halt so, wie es ist. Also mehr kannst du nicht verlangen. Und wenn man auch mal guckt, also was ich extrem überraschend fand, war, dass Litauen ins Finale schwimmt.
Ja.
Auf Platz 8. Dafür scheitern auch die neutralen Athleten. Die Franzosen scheitern auch am Finale, sind sogar noch langsamer als die deutsche Staffel. Das spielt sich aber alles auf so einem engen Niveau ab, dass es wirklich Nuancen sind. Da kann man jetzt über Wechselpotenzial oder ähnliches reden. Alles auf so einem kleinen Level. Ich glaube, wir können hier auch festhalten, die Staffel hat abgeliefert und andere waren an dem Tag, so stumpf das vielleicht klingt, aber schneller.
Ja, und ich meine, spannend wird natürlich jetzt dann zu sehen, wie sich die anderen Staffeln des deutschen Teams besetzen, ob sich an der Besetzung was verändert. Ich vermute mal, dass dann die Mix-Staffel auf jeden Fall mit Winkler und Seicho geschwommen werden wird. Mal schauen, was Joscha jetzt morgen auch auf der Einzelstrecke macht. Aber ja, dementsprechend stehen auch da spannende Entscheidungen an, über die sich dann im Nachhinein auf jeden Fall auszutauschen gilt.
Ja, das wäre spannend, oder das wird spannend sein zu sehen, wie die 400 Freistil Mixed ausgeht, auch in der 400 Lagen Mixed, die morgen dran ist am Mittwoch. Genau. Kann man jetzt auf einmal KG Winkler als Kraul schon mal einsetzen.
Wird man und wahrscheinlich auch Joscha tun, nehmen. Weil Joscha morgen früh ja dann die 100 Kraul auch als Einzelstrecke hat. Und ich meine, die 100 Schmett steht eben auch noch an, wo sowohl Joscha als auch Luca angreifen werden. Und man weiß ja nicht, wenn da die Rollen vertauscht werden und Joscha der Schnellere ist, könnten sich auch da für die Lagenstaffel andere Dinge abbilden.
Genau, und Raphael wird noch in der 4x2 gebraucht. Ganz also von daher hat KG alles richtig gemacht, sich hier möglicherweise noch zwei Starts zu erstarten.
Wir werden sie alle nochmal wiedersehen, wie du richtig hervorgehoben hast.
Da gehe ich inzwischen fest von aus, was schön ist, dass man das nicht bloß ein Start hier dran steht. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Rennen, die 800 und 400 Meter Freistil der Männer, die bis dato stattgefunden haben. Heute Morgen im Vorlauf die 800 Meter Freistil, die nicht ganz so locker waren, wie wir das vielleicht gedacht hätten. Lukas Mertens hat uns zittern lassen, schwimmt am Ende auf Platz 7 ins Finale, wird in seinem Vorlauf nur in Anführungsstrichen Vierter. Wenn wir das positiv formulieren möchten, sagen wir, es war ein sehr kontrolliertes Rennen.
Ja, und ich meine, er war trotzdem immer noch schneller als der Olympiasieger und Weltmeister Daniel Griffin aus Irland, der uns noch mehr hat zittern lassen. Und ich meine, wenn man sich jetzt das Starterfeld anguckt, die Top 8, die sich da qualifiziert haben mit durch die Bank weg starken Zeiten, kann eigentlich jeder gewinnen. Und gut, wir haben zwei mit dabei, den Schweden und den Türken, die schon nationale Rekorde aufgestellt haben, jetzt in den Vorläufen dementsprechend Bestzeit geschwommen sind, was für Lukas und Sven jetzt nicht gefordert war. Aber das ist immer noch eins der Rennen, auf das ich mich am meisten freue. Und ich bin super happy, dass es beide Jungs geschafft haben, sich da reinzuschwimmen. Eben doch auch souverän, ob es jetzt gepokert war, ob es kontrolliert war oder ob vielleicht auch ein bisschen Glück mit dabei war, sei dahingestellt. Aber ja, Sven hat sich auf jeden Fall stark präsentiert mit der drittschnellsten Zeit des Feldes. Geht eben irgendwie auch als Favorit an den Start mit seiner Europarekordzeit aus diesem Jahr. Und Lukas hat auf den Finalkrawler ja auch gezeigt, dass er durchaus in guter, sehr guter Form nach Singapur gereist ist.
Für mich hier spannend, dass tatsächlich quasi kein Favorit gescheitert ist im Vorlauf.
Ja.
Sind alle weiter, die man so erwarten würde, wo man im Vorfeld vielleicht Geld draufsetzt. Das ist neu. Bisher war es immer so, dass bei den Langstrecken ein oder zwei Leute rausfallen und dann dafür ein, zwei reinrutschen, mit denen man noch nie was zu tun hatte. Ahmed Jawadi als Schnellster ins Finale hatte man in meinen Augen, sah das schon ziemlich am Limit aus, wohingegen wir wissen, dass die anderen alle noch 3-4 Sekunden draufpacken können. Die können schneller schwimmen als das, was sie hier gezeigt haben. Ja. Und wenn wir uns die Bahnverteilung angucken, dann wird das ich glaube, die Kamera wird einfach in der Totalen von oben das die ganze Zeit filmen. Weil, also Lukas ist auf der Randbahn, Correct. Daniel Wiffen ist auf der anderen Randbahn gegenüber. In der Mitte ist es dann Sven Schwarz. Ich glaube, auch als Dritter ist er dann auf Bahn 3 also gesetzt. Ja, und damit Bobby Finke. Mhm. Als Vierter rein, Sam Short auch mit dabei, definitiv. Die da den Mittelblock bilden mit Jawadi. Ich weiß nicht, wo ich da hingucken möchte. Und das wird extrem, also für mich absolutes Must-See-TV morgen.
Ja, und ich glaube schon, Bauchgefühl, dass es sich eher auf der Seite von Lukas abspielen wird. Daniel Wiffen hat sich auf den 400 nicht so stark präsentiert. Das ist zwar auch nicht seine Hauptstrecke, aber ich habe das Gefühl, dass Lukas doch in etwas besserer Form angereist ist und dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Steigerungspotenzial schlummert. Aber meine Frage an dich auch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Rennen oder wie das Rennen gestaltet werden wird. Ob es von vorneweg entschieden wird. Wir hatten im Vorfeld schon gemunkelt, aber vielleicht hast du jetzt nach den Vorläufen nochmal neue Eindrücke gesammelt, die deine Entscheidung vielleicht auch ändern.
Nee, ich bleib dabei, was wir gesagt haben. Und ich habe das Snippet schon zurechtgelegt für die Ankündigung der 800 Freistil morgen. Es wird von vorne loslaufen. Also Jawadi ist von vorne weggerannt heute. Mhm. Der wird das Ganze, glaube ich, morgen wieder so probieren. Ein Sven Schwarz ist bei seinem Europarekord von vorne weggeschwommen. Es würde mich hart irritieren, wenn er das nicht wieder so angeht.
Ja.
Ich wüsste nicht, welche Taktik dahinter stecken soll, weil ich ihn nicht sehe, also weil ich nicht glaube, dass er das auf der zweiten Rennhälfte gewinnen wird. Ich glaube, auch ein Lukas wird das eher von vorne attackieren.
Absolut.
Weil ich ihn aktuell auch nach den 400 Metern, die ich gesehen habe, zu denen wir gleich noch kommen, nicht so einschätze, dass er das von hinten wird dominieren können. Ich glaube nämlich, jetzt haben wir den Punkt erreicht, und da kommen die Weltmeisterschaften genau richtig, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo der Trainingsrückstand, den sich Lukas in den letzten anderthalb Jahren aufgesackt hat, war ja vor Olympia mit Nasen-OP und auch Krankheiten viel raus, was ihn in meinen Augen dazu gebracht hat, den Olympiasieg zu holen, weil er regeneriert war, weil er ausgeruht war. Das hat sich dann die Grundschnelligkeit rübergerettet, in den Weltrekord kulminiert. Mhm. Und jetzt aber aktuell sehe ich, ich fühle es nicht. Ich fühle nicht, dass da noch so viel Reserve ist. Und deswegen glaube ich, dieses Rennen wird von vorne weg entschieden. Und ein Bobby Finke wird auch vorne mithalten müssen, damit er nicht den Anschluss verliert.
Ja, und wir haben mit Sam Short ja auch jemanden, der tendenziell von vorne schwimmt, was wir auf den 400 ja vor allem auch im Vorlauf gesehen haben, aber auch im Finale gesehen haben, dass der Lukas da von vornherein auf jeden Fall gepusht hat und da auf jeden Fall auch ein schneller Rennbeginn zu vermuten ist. Also ich stimme dir da voll und ganz zu.
Ja. Und genau deshalb wird es für mich das spannendste Rennen, weil es ich glaube, es wird ein tougher Abnutzungskampf von allen acht über alle 16 Bahnen. Das wird von vorne weggehen und es war ja heute schon zu sehen, dass sie auf den ersten 100 deutlich unter Weltrekord-Pace waren.
Ja, ich glaube, Lukas
bei als auch im dritten Vorlauf
auf den ersten 50 fast 2 Sekunden, was unfassbar viel ist.
Ja, total. Ich meine, man muss dann sagen, da wird irgendwann, wenn wir nochmal schaffen, über das internationale Geschäft mehr zu reden, da ist auch noch reichlich Gesprächsbedarf. Lin Chang hält den Weltrekord 7:32, da wird keiner ranschwimmen, da verkaufe ich mich für. Kennt auch kein Mensch mehr den Namen. Also es war einmal schnell und dann nie wieder. Sei es drum. Ja, absolutes Must-See-TV. Genauso wie das 400 Freistil-Finale ein Must-See-TV war. Wenn wir zu den 800 nichts mehr spekulativ beizutragen haben, kommen wir zu den harten Fakten. Erster Start, erstes Finale. Ähnlich wie Florian Wellbrock im Freiwasser. Und da kann man jetzt viele Storylines ziehen. Die erste Entscheidung direkt mit Gold an Deutschland ging, war es auch in den Beckenwettbewerben so. Ein Jahr nach seinem Olympiatriumph holte Lukas Mertens die Goldmedaille und spielt damit das 400-Freistil-Game einmal durch. Ja. Weltrekord, Olympia, Europa, Weltmeistertitel. Alles abgehakt. Es war ein harter Kampf mit einem glücklichen Ende.
Ja, absolut. Und das auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Olympiaerfolg. Ich glaube, dass das vielleicht auch vom Kopf sehr schön war für ihn, dass das auf denselben Tag gefallen ist. Und ja, was ein Start in die WM. Also wir haben ja bislang in Anführungsstrichen nur Goldmedaillen gesammelt, also sowohl im Freiwasser als auch jetzt im Becken mit den beiden Goldenen. Und da hat Lukas
Kartoffeln auf die Eins.
Und ja, ich glaube, es ist fürs Team unfassbar wichtig, dass Lukas da wieder mit einer Goldmedaille reingestartet ist. Ich glaube, für Lukas selber eben auch. Und ja, er musste ordentlich kämpfen. Er hat da ordentlich Konkurrenz bekommen von dem Australier. Schon im Vorlauf ja auch nicht der schnellste gewesen. Und am Ende 200stel zu seinem Gunsten gehabt. Und jetzt, wie du richtig gesagt hast, eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt auf dieser Strecke. Und ich denke, dass das auch, also sowohl physisch eine extrem gute Leistung war, bei den auch extrem harten Bedingungen in Singapur. Er meinte auch im Nachhinein, es hat ihn unfassbar viel Kraft gekostet. Was vielleicht auch eben die 800 heute Morgen noch so ein bisschen belastet hat. Aber ich glaube, vom Kopf her war das unfassbar stark, was du da abgeliefert hast. Unfassbar wichtig, dass er das so geschafft hat, weil ja, mehr Druck als Olympiasieger und Weltrekordhalter an den Start zu gehen, gibt es, glaube ich, nicht. Und wir haben auch, wenn wir einen ganz kleinen Blick auf die internationale Konkurrenz werfen, gesehen, dass wenige von denjenigen, die bei Olympia gewonnen haben, es bei diesen Weltmeisterschaften auch so eindrucksvoll geschafft haben.
Das ist richtig. Spannenderweise ist mit Kim Woo-min, der Bronzemedaillengewinner von Olympia, hier auch wieder Dritter geworden.
Ja.
Und nur die Australier haben ihren Medaillensieger ausgetauscht, weil Elijah Winnington das gar nicht ins Finale geschafft hat, musste Sam Short für die Aussies einspringen. Das Flaggentrio konnte also gleich bleiben. Aber dieses 400-Freistil-Rennen, finde ich, illustriert echt extrem gut, was so bei Weltmeisterschaften, was im Finale abgeht, welche Mindgames abgehen und warum das so andere Wettkämpfe sind als eine Stockholm Swim Open zum Beispiel. Wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen und da hatte ich das skizziert und gesagt, so der Weltrekord wird nicht fallen, weil die Swim Open ganz anders geschwommen werden können als jetzt hier die WM. Die 3:42.3 finde ich trotzdem erstaunlich langsam, in Anführungszeichen. Also eine 41 hatte ich schon erwartet, sogar eine flache 41, glaube ich. Aber die beiden haben sich wirklich duelliert und sich gegenseitig das Leben schwer gemacht. Und glaube ich auch, klar, Mindgames, man muss viel im Kopf arbeiten. Und auch Lukas hat wieder betont, mit wie vielen Sportpsychologen, er hat wirklich die Mehrzahl benutzt, er zusammengearbeitet hat, um hier auch mental stark an den Start zu gehen und mental da zu sein. Weil das viel entscheidender ist als die körperlichen Voraussetzungen in diesem Finale, weil der Druck so groß ist.
Absolut. Und ich meine, wir haben jetzt 3 von 8 Wettkampftagen hinter uns, ist noch kein Weltrekord gefallen. Also weder auf den Langstrecken, wo es eben wirklich viel um Taktik und Mindgames geht, aber auch auf den kurzen Strecken noch nicht. Auch wenn viele sehr schnelle Zeiten geschwommen worden, aber eben doch kein Weltrekord. Und ja, dementsprechend kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Und ich habe auch mit einem schnelleren Rennen gerechnet, aber Gold ist Gold und ich glaube, das ist das, was zählt. Und ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren dann auch weitergeht auf dieser Strecke, inwieweit sich eben Renntaktiken auch verändern etc. Und das wird sicherlich auch mit der Entscheidung zusammenhängen, ob Lukas sich langfristig eher auf die 200 oder 800 konzentriert.
Ich glaube sogar in diesen Feldern, wo es gerade diese extreme Dichte gibt, die 100 Brust, die 200 Freistil, die 400 Freistil, die 800 Freistil, ist es super schwer geworden, bei Weltmeisterschaften in Weltrekordnähe zu schwimmen. Aufgrund der Irritationen, die von den Nachbarbahnen kommen. Wenn Weltrekorde angepeilt werden, 1500 Freistil der Frauen, heute mit Katie Ledecky, dann eher über Strecken, wo ein Schwimmer, eine Schwimmerin weit vorne ist. Leon Marchand, Summer McIntosh, das sind da die Beispiele, die eben ihr eigenes Rennen schwimmen können. Eine Frage, die mir im Kopf rumschwirrt, ist tatsächlich, inwiefern das Rennen so, ich hatte das Gefühl, es ist eher das Sam Short als das Lukas Mertens Rennen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Lukas am Anfang zu tun hatte, Kontrolle über das Feld, über seine Konkurrenz zu gewinnen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das gerade seine Komfortzone ist, in der er sich auf den ersten 150, 200 Metern bewegt. Er hatte hart zu tun, reinzukommen, dort den Anschluss zu halten oder sich nicht irritieren zu lassen und hat dann erst so Richtung vierte, fünfte Bahn hatte ich das Gefühl, dass er sich wohlfühlt. Da bin ich mir erst sicher geworden, dass das wirklich reichen kann.
Aber mir sah es ehrlich gesagt andersrum aus. Also ich fand, ich hatte zwischendurch dann kurz Grummeln im Bauch, weil ich gemerkt, dass der Australier natürlich dicht daran gekommen ist, teilweise dann auch vorne lag und nicht so ganz wusste, wie weit Lukas das auf den letzten Meter noch halten kann. Er hat ja interessanterweise auch zur anderen Seite geatmet auf der Rückbahn, sprich im Endspurt gar nicht so wirklich das direkte Aufeinandertreffen gesucht, beziehungsweise sich nicht so extrem am Australier orientiert. Ich fand die ersten 50 Meter stark, 100 waren auch noch völlig in Ordnung, die waren auch schnell unterwegs und hatte dann eben so zwischen 250 und 350 Meter so das Gefühl, ich weiß nicht, ob er gerade die Kontrolle hat. Ich glaube, es war wirklich nicht sein Rennen, das stimmt, nicht so wie bei Olympia, aber sicherlich auch eine wichtige Erfahrung, meine andere Renntaktik auszuprobieren, weil ich glaube, dass das viel Taktik war. Er hätte von vorne weg schwimmen können. Ich glaube, das hätte er drin gehabt. Hat man ja auch dann heute bei den 800 gesehen, dass er das Rennen schnell angegangen ist. Aber ich denke eben wirklich auch mit der Entscheidung, auf die 800 zu gehen, hat er einfach ein anderes Trainingsprogramm auch gehabt in diesem Jahr als letztes Jahr, wo er die 200 noch mit im Fokus hatte. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Ich glaube, er wollte von vorne wegschwimmen, ohne die Zahlen jetzt gesehen zu haben, aber ich habe gerade das Protokoll nochmal offen. Er führt nach 200 Metern tatsächlich, also er führt die ersten 200 genau. Meter, muss sich dann überholen lassen.
Aber das war wohl abgesprochen. Das hatte er mit Bernd wohl so abgesprochen, mit seinem Trainer, dass er nicht alleine die Führungsarbeit machen soll. Also ich glaube, er hat das am Anfang gemacht, einfach weil ihm das natürlich irgendwie auch liegt. Und dann sich aber vielleicht auch daran erinnert, okay, nein, ich soll nicht immer alles irgendwie von vorne machen. Der Australier darf auch ein bisschen Führungsarbeit machen, was, glaube ich, von außen betrachtet für uns einfach ungewohnt ist, weil wir es kennen, dass er vorne wegschwimmt, dementsprechend das Gefühl haben, vielleicht hat er die Kontrolle gerade nicht. Aber ich glaube, das war tatsächlich so die Mission. Ich glaube zwar auch, dass alle mit einer schnelleren Zeit gerechnet haben, aber ich fand es an sich ein souveränes Rennen, aber eben nicht überlegen, was man vielleicht gehofft oder erwartet hätte nach den Vorleistungen.
Wenn das tatsächlich die Taktik war, dann verstehe ich sie nicht. Weil neben, also Lukas Schramm auf Bahn 5, neben ihm auf Bahn 6 war es der Bulgare, Petar Mitzin, Junioren-Weltrekordhalter. Aber in so einem WM-Finale dann mit 3:45:3 nicht konkurrenzfähig. Also, und wenn du als Lukas eigentlich schon bewiesen hast, im Olympiafinale, beim Weltrekord, dass du das Ding von vorne schwimmen kannst, dann geh doch auf die andere Seite, weg von Sam. Und schwimme es auch von vorn, wenn es das ist, womit du zweimal schon erfolgreich warst. Weil ich sage nicht, dass das nicht, weiß ich nicht, vielleicht hat das probiert, du hast jetzt anderes gesagt, das glaube ich, ich habe kein Gegenbeispiel, dann verstehe ich die Taktik halt einfach nicht. Ja, Punkt. So kann es halt sein. Du musst nicht alles verstehen.
Aber wir können ja an der Stelle nochmal auf den zweiten deutschen Finalisten blicken, denn mit Olli Clement war ja noch
Ja,
ein
bitte.
Deutscher im Finale vertreten.
Ja, danke.
Wie
Sehr gut.
schon auch in Paris, ja, das deutsche Duo, was es quasi ins Finale geschafft hat, was ja auch bei dem wirklich starken Feld alles andere als die Selbstverständlichkeit ist. Am Ende Platz 8 für Olli, auch relativ weit weg von seiner eigenen Bestzeit und auch Saisonbestleistung. Auch da die Doppelbelastung, Freiwasser und jetzt Becken. Aber ja, ich glaube, das Finale war das, was als Ziel gesetzt war. Ich meine, klar, über eine Medaille freut man sich immer und die wäre auch sicherlich in Reichweite gewesen mit der eigenen Bestzeit. Aber ich habe eigentlich jetzt im Nachhinein Positives gehört.
Ja, absolut. Danke, dass du den Schwenk nochmal machst. Und ich möchte den Lukas Mertens-Block damit abschließen, dass wir hier über einen Weltmeistertitel reden in
Ja,
3:42 nach einer herausragenden Saison und jetzt hier rumkritteln,
absolut.
dass die Taktik falsch war. Ja, kann man jetzt vermessen finden, ist zu Recht so. Herzlichen Glückwunsch. Also dieser Weltmeistertitel steht ohne Frage dort. So, zur Klarstellung. Olli Klemet auf Platz 8 geschwommen ins Finale, neuerlich nach Olympia. Für mich. Es geht dann wieder tragischerweise unter, ähnlich fast schon wie bei Olympia, aber natürlich auch hier wieder diese Range gezeigt von 10 Kilometer im Freiwasser bis auf die 400 Meter im Becken runter, etwas, das eigentlich kein anderer in der Art und Weise liefert, aktuell in der Welt. Für ihn jetzt auch andersrum, bei Olympia waren erst die Beckenwettbewerbe, dann das Freiwasser. Schlägt ein bisschen in die Isabel-Gose-Kerbe, wo ich auch schon mal skizziert habe, boah, vielleicht ist der Umschwung echt hart dieses Mal mit den hohen Wassertemperaturen, die Pause nicht so lang und so weiter und so fort. Alles gut. Aber hier als Achter in die Weltspitze den Platz manifestiert und bestätigt, komm, also kann man wirklich vollends zufrieden sein.
Absolut. Und ich denke, anders als bei Florian Wellbock zum Beispiel, ist es für Olli einfach negativ, dass die 400 Kraul direkt am ersten Wettkampftag anstehen, dass die Pause eben so kurz ist, wie sie sein könnte. Er ist am letzten Tag der Freiwasserwettbewerbe die Staffel geschwommen, auch da Weltmeister geworden, extrem positiv, extrem gutes Rennen geschwommen und dann eben knapp eine Woche später im Becken die 400. Und ja, das schaffen nicht viele überhaupt so gut und dementsprechend beeindruckend, dass die Finalteilnahme geklappt hat und eine sehr, sehr positive WM für Olli, der ja nun auch schon fertig ist.
Voll, der jetzt als ja, der sich jetzt im Teamverbund als Anfeuerer und Unterstützer sicherlich einen Namen macht. Ja, also unser Fazit der ersten 3 Tage, Merle.
Ja, positiv golden. Zwei Goldmedaillen stehen zu Buche. Zahlreiche Finalteilnahmen, viele sechste Plätze. Wir haben deutsche Rekorde gesehen. Wir haben dementsprechend auch Bestzeiten gesehen und gute Staffelleistung gesehen. Also wirklich ein sehr, sehr positives Teamergebnis, das Lust macht, sich noch weitere 5 Wettkampftage anzugucken und da auf jeden Fall noch viele spannende Rennen zu sehen sein werden.
Ich zähle gerade durch, wir hatten schon 8 Finalteilnahmen im DSV-Team, 2 davon mit einem Sprung auf das oberste Stüfchen auf dem Podest gekrönt. Wenn die deutschen Medaillen holen, dann waren es bisher in ausschließlich goldene, was Schöneres gibt es eigentlich kaum zu erzählen. Genau, wir hatten deutsche Rekorde und die starken Strecken, also es kommen weiterhin starke Strecken. Wir hatten schon starke Strecken, es kommen weiter starke Strecken, die 800 Freistil der Männer, der Frauen, 1500 Meter Freistil der Männer kommen noch, die 50 Delfin bei den Frauen kommen noch, die 100 Freistil bei den Männern, die Lagenstaffeln, die 4x2 der Männer kommt auch noch. Mhm. Habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt in unserer Vorschau mit einer möglichen Medaille, aber ich stehe dazu. Das eine oder andere muss auch kontrovers sein. Genau, und Melvin sehen wir auch noch über die 50 Meter Brust im Finale. Also es lohnt sich weiterhin um 13 Uhr, wer das morgendliche Aufstehen nicht so lieben gelernt hat wie wir beide, die wir uns dort um 3.50 Uhr den Wecker stellen. Der ist um 13 Uhr zu den Finals eingeladen, dem deutschen Team die Daumen zu drücken und live mit zuzuschauen. Ja.
Ja, und an der Stelle auch ein bisschen Werbung. Es gibt morgens auch immer eine Zusammenfassung von den Wettkämpfen, sowohl vom DSV als auch von Swimsport News, meistens von mir geschrieben. Auch da lest gerne rein und dann müsst ihr nicht so früh aufstehen, wie wir das tun.
Genau, lest ein bisschen. Merle macht das wirklich hervorragend. Ich hoffe, das Danke. Hat sie, oder nicht, ich hoffe, ich weiß, das hat sie auch hier wieder gezeigt. Vielen, vielen Dank auch für das Feedback von unseren Vorschaufolgen, die auf wohlwollende Ohren gestoßen sind. Und wir freuen uns, dass wir euch unterhalten durften. Wir werden das hier mit Sicherheit noch mindestens einmal wiederholen, hoffe ich. Das müssen wir noch klären, aber ich würde mich gerne noch mal mindestens nach den Wettbewerben, wenn nicht noch mal zwischendrin, mit dir zusammensetzen und dann einmal den Rest besprechen und vielleicht ein großes Roundup machen. An der Stelle jetzt aber Feierabend. Ich mache mir einen kleinen Wein auf für den zweiten Weltmeistertitel, den wir schon feiern durften. Es sind hervorragende Weltmeisterschaften und ich freue mich in dieser, pass auf, jetzt wird's ganz pathetisch, ich freue mich in dieser Zeit leben zu dürfen.
Wow, so. Was für Schlussworte. Ja, dir auf jeden Fall ein fröhliches Wein trinken. Ich werde tatsächlich selber eine Runde schwimmen gehen, auch zur Feier des Tages und die Motivation mitnehmen. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank dir.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.